Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast und wir sind bereits im Februar angekommen. Der alkoholfreie Januar ist vorbei, die ersten Vorsätze vielleicht schon über Bord geworfen, aber vielleicht nehmen wir uns alle nach dieser Folge wieder ein paar neue Dinge vor. Zum Beispiel unsere alten Arzneimittel richtig zu entsorgen oder unsere Dosiererosole vollständig zu entleeren. Ja. Das sind zwei unserer Themen heute. Außerdem sprechen wir über ADHS bei Erwachsenen und warum das gerade auf Social Media so ein Thema ist. Und einen Veranstaltungstipp gibt es auch noch am Ende, denn man kann sich in diesem Jahr vornehmen, die Interfarm zu besuchen. Ich sage nochmal Hallo und meinen Namen. Ich bin Benedikt Richter und das ist der PTA Heute Podcast. Es ist ein bekanntes Bild in der Apotheke. Ein Kunde zieht aus seiner Tasche eine Plastiktüte und darin allerhand alte Medikamente. Dazu dann die Frage, ich habe meine Hausapotheke aufgeräumt, können Sie das für mich entsorgen? Und was sagt man da als netter PTA? Natürlich entsorge ich das gerne für Sie. Denn die Entsorgung in der Apotheke ist immer noch besser, als Arzneimittel in der Toilette oder im Spülbecken runterzuspülen. Das machen Leute, es belastet unser Grundwasser. Ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Schutz unserer Gewässer vor Schadstoffen kam zu dem Ergebnis, dass 47% aller BundesbürgerInnen ihre Altmedikamente über das Waschbecken oder die Toilette entsorgen. Zusätzlich zur nicht sachgemäßen Entsorgung wird unser Grundwasser natürlich auch über die Ausscheidung von nicht abgebauten Wirkstoffen über den Urin sowie das Abwaschen der Wirkstoffe von der Hautoberfläche belastet. Um Medikamente umweltfreundlich zu entsorgen, müssen die enthaltenen Wirkstoffe zunächst inaktiviert oder sogar zerstört werden. Es geschieht bei der Müllverbrennung. Da in einigen Regionen Deutschlands der Hausmüll aber nicht verbrannt, sondern mechanisch-biologisch vorbehandelt wird, weichen auch die Entsorgungsempfehlungen je nach Wohnort ab. Daher sollten sich VerbraucherInnen und Apothekenpersonal auf der Internetplattform www.arzneimittelentsorgung.de über die für ihre Region geltenden Empfehlungen informieren. Und sind wir mal ehrlich, so schwer ist es gar nicht, Altmedikamente zu entsorgen. Blister oder Durchdrückverpackungen sind meistens aus Kunststoff und Aluminiumfolie und werden daher in der gelben Tonne entsorgt. Gleiches gilt für Arzneimitteldosen aus Kunststoff. Allerdings müssen alle Verpackungen vor der Entsorgung völlig leer sein. Aluminium- und Kunststofftuben für Salben, Gele bzw. Cremes kommen, vollständig entleert, in die gelbe Tonne. Deckel aus anderem Material sollten abgeschraubt und getrennt von der Tube im Verpackungsmüll entsorgt werden. Auch leere Kunststofftiegel, zum Beispiel für Salben, die in der Apotheke angefertigt werden, gehören in die gelbe Tonne. Pumpsprayflaschen aus Kunststoff, zum Beispiel für Nasenspray, gehören ebenfalls in die gelbe Tonne. Das gleiche gilt für Spraydosen aus Aluminium, für Sprühpflaster zum Beispiel. Jedoch müssen diese Dosen komplett entleert sein, da sonst noch enthaltene Reste bei der Weiterverarbeitung in Brand geraten oder explodieren können. Geleerte Glasverpackungen von Medikamenten werden in Glascontainern entsorgt. Wie alle anderen Glasflaschen und Behälter werden sie dort nach den Farben Weiß, Braun und Grün sortiert eingeworfen. Und die Umverpackungen aus Karton und die heiß geliebten Beipackzettel aus Papier, die kommen natürlich in die Altpapiertonne oder den Altpapiercontainer. Also nichts anderes, als wir normalerweise bei der Mülltrennung beachten sollten. Wenn noch Arzneimittelreste im Behältnis stecken, dann müssen diese inaktiviert werden. Das geht auch ganz einfach, indem man sie mit Kaffeesatz oder anderem Hausmüll vermengt. Schmerzpflaster sollten mit den Klebeflächen aneinander geklebt und dann ebenfalls mit dem anderen Hausmüll vermischt werden. Es gibt ein paar Dinge, die auf keinen Fall in den Hausmüll sollten. Spritzen und Kanülen dürfen nur dann in den Hausmüll, wenn sie durchstichsicher verpackt sind. Zytostatika, auch die, die oral eingenommen werden. Und Sprays mit Restmengen wie Asthma-Dosiererosole dürfen nicht in den Hausmüll. Über Dosiererosole sprechen wir aber auch gleich nochmal. Ein kleiner Sonderfall sind die Betäubungsmittel. Die Vernichtung von Betäubungsmitteln ist im § 16 Betäubungsmittelgesetz geregelt. Dabei müssen nicht mehr verkehrsfähige Betäubungsmittel in Gegenwart von 2 Zeugen, also mit insgesamt 3 Unterschriften auf dem Protokoll, ohne Gefährdung für Mensch und Umwelt so vernichtet werden, dass eine Wiedergewinnung der Inhaltsstoffe nicht möglich ist. Opioidpflaster können beispielsweise an den Oberflächen zusammengeklebt werden, Matrixpflaster können zerschnitten werden. Aber Vorsicht, bei Membranpflastern können dabei erhebliche Wirkstoffmengen austreten. Also die kleine Plastiktüte, die einem der Kunde vorbeibringt, die sollte man vielleicht in der Apotheke nochmal durchschauen, wenn man sich entschließt, die anzunehmen. Denn es macht nicht unbedingt jede Apotheke, muss man sagen. Und das ist auch verständlich, denn die müssen dafür gesonderte Gebühren bezahlen. Denn anders als beim Hausmüll zählen die Arzneimittelreste aus der Apotheke als Gewerbeabfall. Für unsere KundInnen ist immer etwas schwer nachzuvollziehen, warum wir teilweise original verpackte Packungen oder Packungen, in denen nur 2 bis 3 Tabletten fehlen, direkt wegwerfen. Man könnte die doch spenden, wird dann oft gesagt. Ich sage dann, wenn der Kunde entspannt auftritt, na, sie möchten doch sicher auch kein Medikament, was schon mal bei jemandem zu Hause lag, oder? Eine hochwertige Arzneimittelversorgung ist bei einer solchen Resteverwertung schlicht unmöglich. Neben der fragwürdigen Arzneimittelqualität ist bei solchen Kleinstmengen keine Versorgung mit ausreichenden Mengen in der richtigen Dosierung garantiert. Wer Gutes tun will, sollte an Hilfsorganisationen Geld spenden, aber keine Medikamentenreste. Da blutet dann natürlich das sparsame deutsche Herz, aber Sicherheit geht einfach vor. Was mich direkt zum nächsten Thema bringt, habt ihr gewusst, dass Dosieraerosole häufig zu früh entsorgt werden, insbesondere dann, wenn sie kein Dosiszählwerk haben? Aufgefallen ist eine solche verfrühte Entsorgung einem Team von WissenschaftlerInnen um Anna Murphy im Vereinigten Königreich. Die haben ihre Arbeit im Fachjournal BMJ veröffentlicht. In UK können PatientInnen ihre Inhalatoren nach Gebrauch in der Apotheke zurückgeben, damit diese die Inhalatoren als klinischen Abfall sicher entsorgt. Die Firma Cheesy, Hersteller von Inhalatoren wie Buddy Air, 4Air, Foster und Trimbo, hat seinen PatientInnen in bestimmten UK-Regionen zwischen Februar 21 und März 23 vorfrankierte Umschläge angeboten, in denen sie ihre gebrauchten Inhalatoren zum Recyceln zurückschicken können. Cheesy beendete das Programm 2023, nachdem über 52.000 Inhalatoren recycelt worden waren. Das verhinderte, dass 305 Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangten. Die Daten aus dieser Recycling-Aktion wurden aber ausgewertet. Die WissenschaftlerInnen analysierten und wogen insgesamt 2614 Dosieraerosole, die zwischen Mai und Juli 2022 über das Programm zurückgeschickt worden waren. Mit dabei waren Wirkstoffe wie Kortikoide, aber auch kurzwirksame Beta-2-Agonisten. Mehr als die Hälfte der untersuchten Inhalatoren hatte kein Zählwerk. Grundsätzlich ist es so, dass die Hersteller die Inhalatoren überfüllen, um die exakte Dosierung bis zur letzten Dosis zu gewähren. Beim Wiegen der vorgeblich leeren Inhalatoren fiel den WissenschaftlerInnen auf, dass Dosieraerosole mit Zählwerk in 51,3% der Fälle leer waren und damit signifikant häufiger als Dosieraerosole ohne Zählwerk, weil da kamen nur 25,1% leer zurück. 33,2% der Dosieraerosole ohne Zählwerk enthielten noch mindestens die Hälfte der deklarierten Dosen. Zusätzlich zu ihrer Wiegeanalyse führten Anna Murphy und ihr Team Online-Umfragen bei PatientInnen mit Inhalatoren durch. 3/4 der Befragten vertrauen der Anzeige, wenn ihr Inhalator leer ist. Jeder 5. verwendete jedoch trotz der Nullanzeige des Zählwerks seinen Inhalator weiter. Ich muss daran denken, dass mir in der Ausbildung bei Pulverinhalatoren immer eingetrichtert wurde, dem Patienten ja zu sagen, dass das, was da klappert, nur das Trocknungsmittel ist. Es scheint also tatsächlich ein sinnvoller Hinweis zu sein. Wir haben vorhin schon über die korrekte Entsorgung gesprochen. Wie sah es denn in dem Recyclingprojekt aus? Die meisten Anwender werfen ihre Dosieraerosole und Pulverinhalatoren in den Haushaltsmüll. Jeder 4. Patient gibt sie in der Apotheke zurück. 52,8% werfen die Inhalatoren einfach weg. 6% der PatientInnen entleeren die Dosieraerosole zuvor in der Luft und jeder 4. trennt die einzelnen Inhalatorkomponenten, bevor sie entsorgt werden. Nicht mehr benötigte Dosieraerosole sollten PatientInnen laut der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin einem Schadstoffmobil, dem städtischen Gewerbehof oder einem Recyclinghof übergeben. Über die korrekte Benutzung eines Inhalators aufzuklären, ist aus mehreren Aspekten heraus wichtig. Ungenutzte Dosen verschwenden Arzneimittel, treiben die Kosten im Gesundheitswesen in die Höhe und belasten die Umwelt. Dosieraerosole enthalten treibhauswirksame Fluorkohlenwasserstoffe, die zur globalen Erwärmung beitragen. Ein Übergebrauch der Inhalationssysteme hingegen gefährdet die Krankheitskontrolle und die Patientensicherheit. Ist logisch, wenn man einen leeren Inhalator noch weiterhin benutzt. Für mich persönlich ist das ein Appell, in meiner Beratung mehr auf die Inhalatoren einzugehen und wie man merkt, dass die leer sind. Auch wenn jemand sagt, ich nehme das schon jahrelang. kann das nicht schaden. Auch in dieser Woche wollen wir nochmal über das Thema ADHS sprechen. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen erwähnt, dass ich diese Diagnose vermehrt auf TikTok bzw. allgemein auf Social Media wahrnehme. Und dass ich mich frage, ob das Zufall ist oder ob sich nicht viele Menschen leichtfertig anhand von Posts selbst eine Diagnose stellen. Und wie es der Zufall so will, gab es genau dazu letzte Woche einen Artikel auf ptaheute.de. So, als ob wir uns abgesprochen hätten. ADHS hängt vermutlich mit einem gestörten Stoffwechsel des Botenstoffs Dopamin im Gehirn zusammen, in der Regel von Kindheit an. Außer nach Unfällen mit Hirnschädigung können Erwachsene die psychische Erkrankung nicht plötzlich bekommen. Vererbung spielt nach dem heutigen Stand der Forschung die größte Rolle, es ist aber kein einzelnes Gen dafür verantwortlich, sondern es ist ein wechselndes Zusammenspiel von Erbfaktoren. Der Punkt, an dem es kippt, ist nicht klar definiert, sagt Andreas Reif, Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Uniklinik Frankfurt. Eine wichtige Rolle beim Ausgleich spielen laut ihm intellektuelle Fähigkeiten. Deshalb bekomme auch nicht jeder Mensch mit dieser Dopaminstörung automatisch Probleme im Leben. In den letzten Monaten haben auch immer mehr Prominente wie Jennifer Lopez und Justin Bieber bekannt gegeben, an ADHS zu leiden. Und das scheint so eine Art Trend losgetreten zu haben, bei dem sich viele fragen, ob ihre Vergesslichkeit oder ihre Wutausbrüche oder ihre Überforderung in manchen Situationen vielleicht eine ganz einfache Erklärung hat, nämlich ADHS. Der Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen ging in einer TV-Doku der Frage nach, wie oft Erwachsene an der Störung leiden, ohne von ihr zu wissen und entsprechend Hilfe zu bekommen. Nach Daten der Krankenkasse AOK gab es zwischen 2006 und 2023 bei den Diagnosen tatsächlich einen Anstieg von hyperkinetischen Störungen, zu denen auch ADHS zählt, von 0,1% auf 0,5% bei den Erwachsenenmitgliedern. Die Medizin geht jedoch davon aus, dass konstant 2-3% der Bevölkerung an ADHS leiden. Diese Zahl steigt also nicht. Augenscheinlich aber die Wahrnehmung der Erkrankung. Experte Reif sieht in Deutschland eine erhebliche Diagnoselücke. 4 von 5 Betroffenen haben nach seinen Angaben keine ärztliche Bestätigung ihres ADHS, wobei längst nicht jeder Fall behandlungsbedürftig ist, schränkt der Medizinprofessor ein. Und er ordnet weiter ein, jeder war schon mal unaufmerksam, ungeduldig oder ist anderen ins Wort gefallen, sagt er. Allein Symptome aufzulisten, nütze gar nichts. ADHS-Selbsttests im Internet, die nicht wissenschaftlich basiert sind, wirken auf Reif, Zitat, total banal oder hanebüchen. Harte Worte vom Experten. Mir sagt man ja auch manchmal nach, dass ich anderen ins Wort fallen würde. Nehme ich jetzt nicht so wahr, aber vorsichtshalber mache ich deswegen diesen Podcast, weil hier redet niemand anders außer mir. Aber ganz ehrlich, das Thema ist zu ernst für Witze. Fassen wir mal zusammen, was die Diagnosekriterien für ADHS sind. Erster Punkt, haben wir am Anfang schon erwähnt, Symptombeginn in der Kindheit. Mindestens 6 Anzeichen der 3 Kernsymptome, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität oder Impulsivität und dann Probleme in mehr als einem Lebensbereich sowie starke Beeinträchtigung des Berufs- und Soziallebens. Und jetzt muss man vorsichtig sein. Sicher ist nicht jede selbstdiagnostizierte ADHS ernst zu nehmen, aber wirklich Betroffenen sollte man auf keinen Fall das abwertende Label Modediagnose aufdrücken. ADHS ist kein Trend. Betroffene schaffen es nicht, sich auf die wichtigen Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren, spüren häufig innere Unruhe, ecken beruflich und privat immer wieder an oder reagieren über. Experte Reif, der auch Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde ist, sagt, dass ADHS schon vor 300 Jahren beschrieben worden ist. Also ist nichts Neues und kein Social-Media-Phänomen. Und auch keine Auswirkung von mangelnder körperlicher Arbeit, wie es ja auch mal gern behauptet wird. Wenn man ordentlich arbeiten würde, würde das gar nicht passieren. Bei Schreibtischjobs fällt ADHS eher auf, als früher bei meist schwerer körperlicher Arbeit in Landwirtschaft, Handwerk oder Industrie. Ist auch logisch irgendwie. Und das Thema Arzneimittel nochmal kurz zusammengefasst. Da hatten wir auch eine Podcast-Folge drüber. Im Dezember bestätigte eine Meta-Analyse, dass die Stimulantien Amphetamin sowie Methylphenidat und die Arznei Atomoxetin die Kernsymptome bei Erwachsenen mit ADHS meist schnell verringern können. Eine Psychotherapie allein hilft demnach weniger gut. Zusammen mit Medikamenten könne sie aber psychische Begleitprobleme eindämmen. Ein großes Problem ist, dass die Wartelisten für eine Diagnose bei FachärztInnen lang sind. Es kann viele Monate dauern bis zu einem Termin. Fachleute wissen auch, was bei ADHS nicht hilft. Berge von Ratgeberliteratur, Orga-Apps und gut gemeinte Tipps wie stell dir doch einen Wecker, häng Notizzettel auf und schreib To-Do-Listen. Facharzt Reif fasst es folgendermaßen zusammen. Es ist kein Nicht-Wollen, es ist ein Nicht-Können. Das ist das Grunddilemma vieler psychischer Erkrankungen, sagt er. Also, selbstgemachte Trenddiagnose, da ist sicher was dran, aber ein Trend ist ADHS keineswegs, sondern eine ernste Erkrankung mit großen Auswirkungen auf Betroffene. Bevor wir heute zum Ende kommen, muss ich euch sagen, ich habe ja noch Schmetterlinge im Bauch, denn es ist bald wieder Interfarm und ich freue mich drauf. Ich habe schon Urlaub eingereicht und ich freue mich drauf, wieder ein bisschen schlauer zu werden. Letztes Jahr war ich mit meiner lieben Kollegin Paulina Kubertschik als Referent zum Thema Social Media dabei und deshalb ehrlich gesagt viel zu aufgeregt, um die Vorträge vorneweg zu genießen. Dieses Jahr wird das anders. Es geht nach Stuttgart und zwar im Juni. PTA können mit ausgewählten Veranstaltungen Punkte für ihr freiwilliges Fortbildungszertifikat sammeln und auch in diesem Jahr wird es wieder die Kombination aus Online- und Präsenzveranstaltungen geben. Im März werden online die Themenwelten Apothekenrecht, Tag, Apotheke und Wirtschaft sowie Heimversorgung kompakt angeboten. Im Juni schließlich lädt die Interfarm alle Interessierten nach Stuttgart ein. An zwei Tagen bieten ExpertInnen aus der Apothekenbranche Fortbildungen aus den Bereichen Beratung und Praxis sowie Pharmazie und Wissenschaft. Und wenn ihr den PTA heute Podcast mögt, dann werdet ihr die Interfarm lieben. Social Media Trends, Mikronährstoffe, Kinder und Wunden. Diese und weitere Themenfelder der Apothekenpraxis bilden die Grundlage für zwei spannende Kongresstage in der Themenwelt Beratung und Praxis. Die Referierenden diskutieren unter anderem über aktuelle TikTok- und Instagram-Trends sowie Ernährungs- oder Arzneimittelmythen oder über die Dosierung von Wirkstoffen in der Pädiatrie. Es geht auch um die Bioverfügbarkeit der Mikronährstoffsalze und um die Zukunft im Wundmanagement sowie viele weitere Themen. Zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen, schnell und langsam freisetzende Formulierungen, Augen, Schönheit und die Zukunft des Gesundheitssystems. Was bringen schnell freisetzende Formulierungen wirklich? Was gibt's Neues bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen? Und wie kann die Apotheke dazu beitragen, dass die Therapie auch gelingt? Wie gelingt die Nachsorge nach Augenoperationen und was können Hyaluronsäure, Kollagen, Botox und Co., wenn sie gespritzt werden? Ja, die Themen klingen toll, aber das Allertollste kommt jetzt. Der Ticketverkauf ist gestartet. Die Tickets sind personengebunden und nicht übertragbar und ihr findet alle weiteren Informationen zu Preisen und Ablauf auf interfarm.de. Also schnell Urlaub einreichen, Ticket buchen, sich ein hübsches Notizheft besorgen und dann sehen wir uns im Juni in Stuttgart. Für diese Woche sage ich Tschüssi, ich wünsche euch eine entspannte und schöne Woche. Ich habe heute mal frei, weil ich am Samstag arbeiten darf. Das heißt, ich nutze den Tag für den Haushalt und für allerhand Dinge, die so liegen bleiben, wenn man den ganzen Tag in der Apotheke ist. Aber wem erzähle ich das? Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten wollt. Ich werde auf jeden Fall hier sein und auf euch warten. Vorher fangen wir nicht an. Bis dahin, gehabt euch wohl.